Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Saufgesabbel, der Gourmet-Podcast mit Max und Kirill aus dem Kindfels Kitchen & Wine in der Hamburger Hafen-City. Jede Woche teilen die beiden mit euch spannende Trink- und Essgeschichten. Hier gibt es nicht nur was auf die Ohren, sondern auch immer wieder was Neues für den Gaumen. Viel Spaß mit einer neuen Folge Saufgesabbel. Cheers!
Moin, moin, ihr Landratten. Ein neuer Tag, ein neuer Podcast. Heute haben wir mal was Sprudeliges im Glas. Max, wie geht's dir?
Moin da draußen, moin Kirill. Mir geht's gut. Ja, wir haben wieder eine neue Folge Saufgesappel. Es ist Donnerstag und wir haben ein Sprudelthema. Ja, wir feiern Weltpremiere, kann man fast sagen. Und zwar stellen wir euch heute in unserer Podcast-Folge die beiden Lagensekte aus dem Weingut Christmann Kaufmann vor.
Was denn? Liegt am Arm. Es liegt nicht daran, was du dir gerade gedacht hast. Es liegt wirklich an dem Ding hier. Kann nichts halten.
Für euch da draußen, Herr Kinfel zitterte gerade etwas beim Wassereinschenken. Ich war doch leicht verwirrt.
Es liegt am Tennisarm.
Es liegt am Tennisarm. Gut, da gehen wir jetzt nicht tiefer drauf ein. Nein, also das Weingut Christmann Kaufmann hat ja für Furore gesorgt. 2019 hat die Familie Christmann, also Sophie und mit ihrem Vater das Nachbarweingut angeboten bekommen, so zu kaufen. Und eigentlich wollten sie sich eher so ein bisschen verkleinern und hatten eigentlich gar keine Lust, noch irgendwie was groß dazuzunehmen. Aber es war wohl so gutes Material, was da auf den Mund kam, dass man das ungern irgendwie verstreichen lassen wollte oder in Hände geben wollte, die man nicht kennt oder so vielleicht. Und dann haben sie in einer Nacht- und Nebelaktion, also wirklich so irgendwie 20 Tage vor der Ernte, mit Mathieu Kaufmann, einem ja mittlerweile auch in Deutschland sehr bekannten Weinmacher, das Sektgut Christmann Kaufmann gegründet und haben da losgelegt.
Wie Nacht- und Nebel-Schnapsidee so gesehen.
Ja, ich glaube, eine Schnapsidee war es nicht ganz, aber es war wirklich halt, die sind irgendwie so 20 Tage vor der Ernte an die rangetreten, ob sie nicht das Weingut sofort kaufen möchten. Und also Mathieu Kaufmann, der eine oder andere von euch hat den Namen vielleicht schon mal gehört, hat 20 Jahre lang als Kellermeister für das berühmte Champagnerhaus Bollinger gearbeitet, ist dann nach Deutschland gekommen und hat sozusagen das Sektwunder in der Pfalz beim Weingut von Buhl mit ausgelöst. Ist dann da nach ein paar Jahren weggegangen, ist mittlerweile Betriebsleiter beim Weingut Kartäuserhof. Das hatten wir ja auch vor ein paar Wochen hier im Podcast. Und betreibt eben zusammen mit der Familie Christmann, mit Steffen und Sophie Christmann, das Sektgut Christmann Kaufmann. Und jetzt gibt es eben, bis jetzt gab es immer nur Cuvées ohne Jahrgang aus den letzten 3 Jahren mit so 25 Monaten Hefelager. Und jetzt bringen sie zum ersten Mal Lagensekte raus. Und wir sind eins von nur 29 Restaurants in Deutschland, die da eine kleine Zuteilung bekommen haben.
Ich hatte ja schon gespickt. Also so viele Flaschen sind davon nicht auf dem Markt.
Genau.
Einmal 442 nur und einmal 541. Also wirklich Rarität.
Ja, das ist eben aus diesem Jahrgang 2019, als sie das Weingut übernommen haben. Und da haben sie dann wirklich nur so kleine Mengen eben produziert, weil sie gar nicht die Möglichkeit hatten, in der Kürze der Zeit irgendwie eine große Lesemannschaft aufzustellen. Die Technik war auch noch nicht entsprechend. Also sie mussten das ja nebenbei zu ihrem normalen Weingut auch noch machen. Und von daher gibt es da eben nur so kleine Mengen. Das war auch bei den ersten Cuvées so, die sie rausgebracht haben. Da gab es auch nur ein paar wenig 100 Flaschen. Und deshalb gehen diese Flaschen auch gar nicht in den freien Verkauf, sondern sie wurden eben an diese 29 Gastronomiepartner verteilt, wo es die ab morgen, also den 6. Dezember, dann
Nikolaus,
genau. Es ist hat uns nicht die Katze diesmal in den Sack gepackt, sondern der Nikolaus. Zeigen sie eben in diesen oder durch diese 29 Restaurants in Deutschland werden die Sekte eben präsentiert. Wir haben jetzt die Möglichkeit, hier mal im Podcast schon mal reinzuschmecken. Und wenn ihr sie trinken wollt, müsst ihr ganz schnell am Freitag und vielleicht am Samstag noch vorbeikommen, weil ich glaube, danach wird nicht mehr viel da sein von den paar wenigen Flaschen, die wir bekommen haben.
Ja, sehr gut. Dann fang doch mal an. Ja, zieh doch mal das erste Fläschchen auf.
Wir ziehen mal das erste Fläschchen auf. Wir starten mit dem Riesling. Das ist im Jahrgang 2019 aus dem Gimmeldinger Bienengarten. Das Ganze ist ein Riesling, der jetzt dann, der Grundwein wurde eben im Holzfass ausgebaut und dann wurde er im Sommer nach der Ernte versektet, also im Juni 2020 und durfte dann 45 Monate auf der Hefe lagern, bevor er dann degauchiert wurde. Degauchiert wurden die Flaschen schon tatsächlich dieses Jahr im Frühjahr, weil man bei Christmann Kaufmann gemerkt hat, dass die Schaumweine eben durchaus auch ein bisschen Zeit brauchen nach dem Degauchieren, bis sie dann wirklich richtig gut schmecken. Und so jetzt nach den 8-9 Monaten nach dem Degauchieren auf der Flasche ist das jetzt in der perfekten Verfassung, um das zeigen zu können. Und ich bin wirklich happy, dass wir die Sachen zeigen dürfen und dass wir sie jetzt heute sozusagen als kleine Weltpremiere
schon mal gut ein
verkosten dürfen.
Ja. Mhm. Und hier lese ich gerade, Pflanzjahr 1982 und 2016. Das heißt, da wurde nochmal aufgestockt.
Ja, da haben sie vielleicht auch nochmal, also der Gimmeldinger Biengarten ist ja eine relativ große Lage und da hat die Familie Christmann dann eben auch verschiedene Parzellen. Und da ist eine wahrscheinlich 1982 gepflanzt und eine ist dann ein bisschen jünger von 2016. Ja, also ich finde, das ist schon ein toller Schaumwein. Du hast so diese typischen Aromen, dieses hefige, briochige.
Das ist schon ein richtig guten Champagner. Also.
Definitiv. Obwohl es ja Riesling ist. Ne? Ich bin dann gleich mal noch auf die Burgunder-Cuvée gespannt.
Also, ne? Und selbst für mich ist super. Schön.
Schöne Frische, schöne. Es hat schon so eine Zitrusaromatik. Ich habe jetzt hier ganz viel so geröstete Haselnüsse.
Ja. Ja, diese Nussigkeit einfach, ne? Also ich weiß nicht, ob ich direkt an Haselnüsse denke, aber an so einen Nussmix. Wo wenn du auf dem Weihnachtsmarkt, nur wenn du das Karamell wegdenkst und diese Mandeln, wenn sie die gerade anfangen zu rösten, ohne noch Zuckerzusatz,
ja,
so riecht's für mich.
Ja, kann ich nachvollziehen, ja.
Also sehr schön.
Der Sekt ist komplett trocken, also es ist Brut Natur, es wird kein Zucker zugesetzt.
Null Dosage.
Null Dosage. Und ich mag ja Brut Natur, ne? Also ich brauche es beim Schaumwein jetzt nicht irgendwie noch so ein bisschen aufgepimpt mit irgendwie groß Restsüße. Also so, sag mal, 0 bis 4, 5 Gramm finde ich vollkommen in Ordnung. Aber ich hatte jetzt letzte Woche einen Schaumwein, der hatte dann irgendwie schon so 9 Gramm Dosage. Und das finde ich dann.
Ist schon süß dann.
Das hat da einfach so einen süßen Abgang. Also, wer mich kennt, ich habe ja jetzt per se nichts gegen Süßwein, aber ich mag nicht diese kaschierende Süße, so möchte ich es vielleicht mal sagen.
Hier würde ich das nicht sagen. Hier ist das echt ziemlich schön trocken, wirklich knochentrocken.
Knochentrocken. Da liebe ich ja den englischen Begriff Bone Dry.
Bone Dry hört sich ja auch nochmal cooler an, ja. Aber knochentrocken finde ich auch, ist auch ein Statement einfach. Und diese Hefenoten, ich stehe ja da total drauf. Ich finde das ja immer gut.
Ich muss jetzt gestehen, dass ich persönlich nicht der größte Riesling-Sekt-Fan bin. Ne? Also ich bin dann doch eher bei den, sag ich mal, klassischen Champagner-Rebsorten wie Spätburgunder, Chardonnay. Aber das hier ist wirklich ein sehr, 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 sehr guter Vertreter für Riesling-Sekt, würde ich sagen.
Mhm, absolut. Kann ich auf jeden Fall unterschreiben. Was würdest du dazu essen?
Super.
Weil er hat schon Bums. Also
er hat schon Kraft. Ich bin dann gleich mal, wie gesagt, noch auf die Burgunder-Cuvée gespannt. Für mich ist das doch eher ein Sekt für den Anfang des Abends, also schon als Aperitif gedacht, aber auch, ja, also hier kannst du natürlich alle die komplette Seafood-Palette irgendwie spielen, ne? Also von der rohen Auster über, ich hatte jetzt gerade ich war ja gerade in New York, da hatten wir so ein Gericht Kaviar auf einem Blumenkohlmus mit einer Beurre Blanc drumherum. Weil der Blumenkohl bringt so ein bisschen Süße, da hast du dann den Sekt als Kontrapunkt, hast natürlich die Salzigkeit vom Blumenkohl und dann diese Zitrusweinige Note von der Beurre Blanc. Also das fand ich das könnte ich mir sehr gut dazu vorstellen. Aber auch, ja, vielleicht auch schon so Richtung, ja, was können wir noch machen? Ich könnte mir durchaus auch schon so Beef Tartare, aber ich wäre jetzt eher hier so halt im Vorspeisenbereich, kalte Vorspeisen.
Aber dann lass uns doch den zweiten direkt probieren, weil dann können wir vielleicht da das Ganze kombinieren, was Essen angeht.
Mhm.
Was wird so ein Glas bei uns kosten?
Ich denke mal, wir werden es für 13, 14 Euro jetzt am Wochenende.
Das ist aber mehr als fair, ja.
Also, du brauchst mich auch nicht fragen, was das für die Endverbraucher kosten wird, weil gibt's einfach.
Deswegen frage ich das auch nicht.
Okay, cool. Ich wollte so.
Dann habe ich gesagt, was wird so ein Glas bei uns kosten?
Ja. Also, muss ich noch würfeln. Oh.
Psst.
Nein. Also, die, es soll ja gezeigt werden und wir haben ein paar Flaschen, die werden wir eben im offenen Ausschank machen und dann hat sich der Lack auch schon wieder, ne? Also,
in Hamburg gibt es noch ein anderes Lokal, was das anbietet?
Die Kollegen aus dem Hebel haben auch noch das bekommen. Es gibt drei Läden auf Sylt zum Beispiel, Jörg Meier, der Genussshop und ich weiß gar nicht, was das dritte auf Sylt war. Aber in Hamburg sind es tatsächlich nur zwei, wir eben und die Jungs aus und Mädels aus dem Hebel. Und somit gibt es in Hamburg nicht so viele Möglichkeiten. Also entweder geht ihr auf den Kiez oder ihr kommt in die Hafen City. Das könnt ihr euch aussuchen, wenn ihr das Zeug probieren
wollt. Da, wo es eleganter natürlich ist.
Da, wo sich jeder wohler fühlt, würde ich sagen.
Ja.
Die zweite Cuvée ist, oder der zweite Schaumwein kommt aus dem Königsbacher Heidböhl, also ein Ort weiter sozusagen. Und es ist jetzt kein Riesling mehr, sondern wir haben hier Spät- und Weißburgunder. Das Pflanzjahr dieser Weinberge war 1996. Herstellung ist eigentlich genau die gleiche. Auch hier wird der Grundwein wieder für knappe 10 Monate im Holzfass ausgebaut. Wurde dann im Juni 2020 auf die Flasche gefüllt. Durfte 45 Monate Hefelager betreiben. Und ist dann eben dieses Jahr im Frühjahr, im März 2024 degauchiert worden. Und jetzt kommt er dann am 6.12. eben über die paar Restaurants.
Gibt es denn dann nach, also es gibt ja bestimmt noch Nachfolger oder die haben ja dann mehr produzieren können. Wann kommt denn das auf den Markt?
Ich denke mal, dass das dann jetzt so im Jahresrhythmus weitergehen
wird. Und wird es dann das auch für Endverbraucher oder bleibt das erstmal in der Schiene Gastronomie so, dass das natürlich dadurch auch eine gewisse Exklusivität hat?
Also wenn ich kann es dir ehrlicherweise noch nicht sagen, da habe ich mit Sophie noch nicht drüber gesprochen, wie es weitergehen wird. Aber wenn ich das mir angucke, wie sie es bei ihren Einstiegs-Cuvées, also dem 101 und dem 201 gemacht haben, die gibt's ja auch jedes Jahr einmal und da wurde jetzt die Menge von Jahr zu Jahr mehr. Also dann beim nächsten Mal gab's schon ein paar tausend Flaschen, jetzt sind sie glaube ich schon fünfstellig von der Flaschenmenge und dann kommt natürlich auch der Export noch dazu und da wird's dann sicherlich auch eine kleine Zuteilung für Endkunden geben. Bei dem Einstiegssekten hatten sie es glaube ich so gemacht, dass sie dann drei Weinhandelspartner hatten und über die konnten die Privatleute dann die Flasche kaufen. Aber da reden wir auch über vielleicht ein, zwei Flaschen pro Nase. Also das wurde auch relativ streng limitiert, weil es gibt halt einfach noch nicht so viel. Ich glaube, wir hatten das Thema ja schon mal. Für ein Schaumwein-Weingut brauchst du einfach Zeit, weil du hast ja immer dieses Hefelager, ne? Also wenn du jetzt überlegst, wir trinken jetzt den ersten Jahrgang 2019, wir haben Ende 2024. Na, das hat jetzt knappe 5 Jahre gedauert.
Ja, ist Wahnsinn, ne?
Die Sekte auf den Markt kommen.
Auch Zeit, du brauchst Platz.
Brauchst Geld.
Du brauchst Geld.
Weil die Kosten hast du ja 5 Jahre trotzdem gehabt und hast noch keinen Cent damit verdient. Und ich glaube, es ist nie einfach, ein Weingut zu gründen, aber ein Sektweingut zu gründen ist, glaube ich, noch mal
schwieriger,
deutlich herausfordernder. Wenn du halt Sekt auf Qualität machen willst, und das ist ja hier definitiv der Fall, das ist die Familie Christmann ist zusammen mit Mathieu Kaufmann angetreten, eins der besten Sektgüter Deutschlands zu werden. Und da sind sie auf einem guten Weg.
Dann lass uns mal probieren.
Lass uns mal den Heidböhl probieren.
Den
ist jetzt eine komplett andere Stilistik. Es hat nicht mehr dieses zitrische Frische, was der Riesling-Sekt hatte, sondern jetzt haben wir fast eher schon so einen weinigen Charakter. Eine tolle Cremigkeit, man muss sagen, es sind jetzt nicht die Easy-Drinking-Sekte. Das trifft auf beides nicht zu. Es sind schon Sekte, mit denen man sich auch ein bisschen beschäftigen muss, die auch definitiv in keine Sektflöte gehören, sondern die...
Ja, das ist, glaube ich, die größte Sünde, die man machen kann. Diese wunderschönen Gesöffe in diese Flöten reinzudrängen.
Ich glaube, noch schlimmer ist nur die Sektschale, wenn da die Kohlensäure sofort verschwindet.
Meinst du, naja, ich finde das immer, es sieht immer so lustig aus, aber musst du eben schneller trinken. Dich nicht so viel bewegen, einfach. Verstehst?
Aber es sieht cool aus, 20er Jahre, voll gut.
Voll gut, ja, super. Yay.
Wow, man merkt, Weihnachtswichtel hat dich eingeholt.
Ja, Weihnachtswichtel hat mich eingeholt? Wo?
Sag mir mal, sind diese Sekte denn lagerfähig?
Das ist ja immer eine Diskussion beim Thema Sekt. Muss ein Sekt gelagert werden? das ist persönlicher Gusto, glaube ich. Also ja, ich würde sagen, diese Sekte sind lagerfähig. Ich würde sogar sagen, ein paar Monate mehr würden ihnen auch nicht schaden, weil sie, glaube ich, noch mal ein bisschen harmonischer letztendlich werden. Aber grundsätzlich muss man immer bedenken, dass wenn ein Sekt abgefüllt wird, er eigentlich fertig für den Genuss ist.
Mhm.
Ja, das ist ja anders als ein normaler Wein, der dann noch mal reift. Aber es gibt eben auch Freunde, die mögen gereifte Sekte, weil aromatisch verändern sie sich natürlich. Und dann ist so ein bisschen die Frage, will ich halt eher diesen frischen, jungen Charakter. Aber es ist wirklich auch sehr, sehr spannend, gereifte Schaumweine, egal ob jetzt Champagner oder andere Sekte, hochwertige Sekte gereift zu trinken. Aber geschmacklich ist es auch wirklich eine Herausforderung.
Aber die Frage ist, unterscheidet sich die Veränderung zwischen Champagner und Sekt? Also ist das dann anders oder verändert sich es anders? So, vielleicht so gefragt.
Nee,
oder der Prozess ist derselbe?
Der Prozess ist der gleiche. Es geht eher um die Herkunft, wo das Produkt, die Herkunft spielt da nicht die ganz große Rolle, sondern die Produktqualität spielt da die größte Rolle. Also das hier ist ja wie Champagner gearbeitet, aber eben als deutscher Sekt. Und da haben wir ja mittlerweile noch mehr Beispiele. Raumland, Griesel, Krack. Also es gibt ja mittlerweile es gibt so viele deutsche Sekthäuser, aber auch andere Regionen wie Franciacorta, wie Carver, wie England. Es gibt auch ein paar wirklich sehr, sehr gute Vertreter aus Übersee, was Schaumweine angeht. Und natürlich haben die alle die Champagner als Vorbild, vor allem halt, was die Herstellung angeht.
Da sind viele Kellermeister aus der Champagner auch da, oder oft.
Oder man holt sich zumindest ein bisschen Rat in der Champagner. Das sind hochwertig gearbeitete Sekte, das ist Handwerk, das ist wirklich viel Arbeit. Die verändern sich, sie können sicherlich auch besser werden mit einer Reifung, aber das Ding ist, das ist auch nicht unendlich. Also irgendwann ist dann auch der Punkt erreicht, wo es nicht
mehr so drüber ist.
Und jetzt auch, man muss ganz ehrlich sagen, wenn ihr bei Oma oder so mal ein Fläschchen Rotkäppchen im Keller findet, das ist definitiv nicht besser geworden. Ne? Also, ne? Wenn die da
Rotkäppchen hatten wir schon mal. Da kenne ich noch einen besseren Fahrbahn, der ist noch besser.
Nein, da brauchen wir gar nicht drüber reden. Ich meine, das ist ja einfach ein Massenprodukt, was auch nur mit Kohlensäure versetzt ist. Hier haben wir ja echte natürlich entstandene Kohlensäure.
Genau.
Und natürlich auch, wenn wir hier über die Zahlen noch einmal möchte ich, der Riesling nur 442 Flaschen davon produziert. Und von dem Spätweißburgunder haben wir nur 541. Bei Rotkäppchen reden wir über wie viele Millionen? Also das ist Wahnsinn, das überhaupt zu vergleichen, weil da wird definitiv, wahrscheinlich wird er nicht mal kaputt gehen, das Rotkäppchen-Zeug. Weißt du, der geht auch kaputt?
Das schmeckt ja frisch schon nicht gut und das.
Wer weiß, vielleicht kommen ja dann diese reifen Noten. Nein, aber wenn du das blind verkosten würdest und du wüsstest das nicht, würdest du sagen, dass es ein deutscher Sekt ist? Oder woran würdest du es erkennen vielleicht? Was sind so deine Eckpunkte, wo du sagst, es muss nicht Champagner sein, es könnte auch ein deutscher Sekt sein?
Also gerade bei dem Riesling-Sekt merkt man natürlich, finde ich schon, dass es einfach kein Champagner sein kann, weil Riesling ja in der Champagne gar nicht zugelassen ist als Rebsorte und wir einfach eine andere Säure.
Aber wenn du Säure wüsstest, würde.
Aber wir haben eine andere Säurestruktur, also es würde einfach nicht zu Champagner passen, okay. Bei dieser Burgunder-Cuvée finde ich schon deutlich schwieriger, da nicht auf die Champagne zu tippen.
Gibt es hier irgend so Eckpunkte, wo du sagst, so daran, ja, versuche ich schon mal rauszuriechen und rauszuschmecken, das ist eventuell kein Champagner. Oder woran erkenne ich denn eigentlich ein Sekt? Ist das überhaupt möglich?
Mit viel Übung ist das sicherlich möglich. Ich glaube, jetzt so, wenn du es einfach nur nebeneinander stellst, ohne sich da jetzt wirklich groß mit zu beschäftigen, ist es mit dem Königsbacher Heidbühl wirklich schwer, da einen Unterschied zu schmecken.
Finde ich auch.
Weil es wirklich sehr, sehr gut gearbeitet ist. Du hast diese, ich finde die Perlage auch deutlich feiner in der Burgunder-Cuvée als in dem Riesling und bei dem Riesling wäre ich mir relativ sicher, dass ich sagen würde, das ist definitiv nicht Champagner und ich würde wahrscheinlich sogar auf Deutschland gehen. Bei der Burgunder-Cuvée könnte ich mir vorstellen, ein Blind-Tasting auch durchaus auf Champagner zu
tippen. Ne?
Und weil es einfach auch sehr, sehr gut gearbeitet ist, diese tolle Cremigkeit mit sich bringt und da bin ich jetzt einfach wirklich schwer geneigt zu sagen, oder es fällt mir schwer, was anderes zu sagen. Also es ist sehr, sehr gut und wir sind ja immer noch nicht am Ende. Das ist jetzt so der kleine, die ersten zwei Lagen Sekte. Insgesamt hat das Weingut 7 Lagen, die sie bewirtschaften. Und da wird es jetzt auch noch welche geben, die dann noch länger auf der Hefe gelagert.
Wo sind die hier denn jetzt? Jetzt
haben wir die liegen ja noch im Keller.
Die liegen noch im Keller.
Das dauert ja noch. Wir wollten ja auch noch kurz drüber sprechen, was wir zu dem Hype-Grill
adden. Ja, was, da würde ich tatsächlich, ich bin da eher, also Tata, ja, aber ich bin da eher so Carpaccio-Freund bei so einem Ding, weil es ganz angenehm ist, wenn du noch ein geiles Olivenöl hast und ein bisschen Balsamico. Ein Tacken Süße verträgt das dann miteinander, das finde ich sehr schön. Ich könnte dazu mir auch, also dafür ist zu wenig süßer, aber vom Gedanken her, dadurch, dass hier das Brioche auch so gut rauskommt, Brioche mit ein bisschen Leber, Leber braucht immer was Süßes, ich weiß, dass du das sagen würdest, aber in dem Fall sehe ich da auch dieses wunderbare Getränk, was ich ganz spannend finde und ansonsten auch leichtes, also alles, was so helleres Fleisch ist, kann man damit machen, wobei ich finde, so ein ich weiß nicht, so eine Maispoulade oder so wäre Verschwendung. Also das Getränk wäre Verschwendung. Aber wenn, dann sehe ich da eher so richtig leckere Wachtel oder...
Ich hatte gestern Fasan.
Oh, Fasan finde ich auch. Aber Fasan ist schon sehr kräftig. Ich weiß nicht, ob er da...
Doch, das würde er schaffen. Was ich auch gestern gegessen habe, wo ich jetzt gerade dran gedacht habe, was ich mir hier auch gut vorstellen könnte, um auch so ein bisschen diesen erdigen, mineralischen Ton zu unterstreichen. Wir hatten gebratene Jakobsmuscheln mit roter Beete und Meerrettich. Mhm. Der Meerrettich hat auch so ein bisschen Schärfe.
Ja, Meerrettich, ja.
Und das könnte ich mir hier eben auch so als der Meerrettich so ein bisschen als Kick für den Wein vorstellen. Ich glaube, Möglichkeiten gibt es da viele. Ich würde jetzt auch tatsächlich die Burgunder-Cuvée gar nicht mehr als Aperitif trinken wollen. Nee. Da bin ich schon eher wirklich in der Speisenbegleitung.
Da sehe ich das auch. Da auch. Für Aperitif wäre mir zu doll. Oder man macht die Flasche auf und trinkt den dann durch.
Ja,
also das sehe ich dann, da sehe ich den Riesling, tatsächlich bin ich absolut deiner Meinung, das ist echt, das ist ein richtig geiler Aperitif. Gibt's denn, wird es denn auch, also ich weiß, über Geld sollten wir jetzt heute nicht unbedingt darüber, aber gibt's hier hier wird es auch einen Preisunterschied geben, oder?
Glaube ich nicht. Also da ja die Herstellung genau gleich ist, vielleicht 1-2 Euro, aber jetzt keine gravierenden Unterschiede. Gerne. Auch bei den Einstiegs-Cuvées, da ist ja auch einer Riesling und der andere eine Burgunder-Cuvée, auch die sind preislich identisch. Also die werden jetzt hier deutlich über der Einstiegs-Cuvée liegen, denke ich mal. Wie gesagt, Endverbraucherpreise wurden auch noch nicht kommuniziert, weil es ja erstmal für die Endverbraucher nichts gibt.
Ja.
Aber preislich wird zwischen denen kein Unterschied sein, weil wenn du dir das Factsheet hier durchliest, die Herstellung ist nahezu
identisch. Jetzt mal hast du ja gesagt, die haben ja, sich dazu erklärt, sie wollen das beste Sekthaus Deutschlands werden. Die produzieren ja aber natürlich noch stille Weine, richtig?
Ja, aber nicht auf dem Weingut Christmann Kaufmann. Es gibt ja noch das Weingut Christmann,
ja.
Wo sie ihre stillen Weine produzieren. Natürlich arbeiten die Betriebe auch irgendwie zusammen, aber es sind zwei autarke Weingüter, die auch räumlich getrennt sind. Also okay. Das Sektgut ist einmal über die Straße rüber vom Familienweingut, hat einen eigenen Keller, hat eigene Produktion, man nutzt natürlich sicherlich Synergien, wie auch zum Beispiel im Versand, dass wenn halt eine Palette irgendwie ins Ausland geht, dann packt man das halt auch sicherlich mal zusammen. Aber grundsätzlich sind es schon zwei verschiedene Weingüter. Zum Beispiel Mathieu Kaufmann hat natürlich auch nichts mit dem Weingut Christmann selber zu tun, sondern da kümmern sich eben Sophie und Steffen um
den Wein. Ist auch beim VDP, ne?
Ja, Steffen Christmann ist sogar Präsident des VDP. Und in dem Zuge mit diesem Weingut oder mit diesem Sektgutgründung gab es ja auch auf dem Weingut Christmann wirklich eine gravierende Veränderung, finde ich. Auch so ein bisschen gegen den Trend. Man hat sich tatsächlich verkleinert. Man hat gewisse Flächen dann auch an das Sektweingut abgegeben. Andere Flächen hat man auch weiter verpachtet, vor allen Dingen mit Rebsorten, mit denen man nicht mehr arbeiten möchte. Weil bei Christmann selber wird nur noch mit Riesling, Spätburgunder und Weißburgunder gearbeitet. Also es gibt nur noch drei.
Was ist der Grund? Und kennst du den Grund?
Produktfokussierung und letztendlich Qualitätssteigerung.
Mhm. Ja, finde ich prinzipiell immer besser, als wenn sie sich noch vergrößern und noch mehr produzieren und dann alles andere leidet.
Ja,
und kennen wir ja auch einige Hersteller.
Und viele Weingüter haben halt wirklich immer noch irgendwie so 15, 16, teilweise 20 verschiedene Rebsorten im Programm.
Mhm.
Du kannst ja nicht jede Rebsorte gleich machen und von daher ist das schon echt mit viel Aufwand verbunden. Mutiger Schritt, sie haben das auch sehr mutig kommuniziert, dass sie eben jetzt auf diese drei Weine gehen. Ein wichtiger Wein für die war zum Beispiel so ein Einstiegs-Grauburgunder. Davon haben die wirklich zigtausende Flaschen produziert, der auch ordentlich war, der gut war und den machen sie einfach nicht mehr.
Mhm.
Und das, finde ich, ist halt schon ein Schritt, der auch der mutig ist, der sich aber, glaube ich, auch für sie gelohnt hat. Und der Fokus liegt eben bei Christmann auf Riesling, Spätburgunder, Weißburgunder. Und im Sektweingut haben wir die gleichen Rebsorten, aber noch ergänzt durch Chardonnay für die Sekte.
Und deshalb, also es bedeutet ja, die mussten ja dann auch, wenn die den Grauburgunder nicht mehr anbauen, dann mussten die da ja roden und dann neu anpflanzen. Oder
Ich weiß jetzt nicht, ob sie die Flächen, der Prozess an sich ist ja dann auch. Sie haben sich ja auch einfach von der bearbeitenden Fläche verkleinert und sie haben dann zum Beispiel Kibisse Weinberge verpachtet.
Ja, jetzt habe ich, ja, das Verpachten hatte ich irgendwie.
Ja, und dann, ganz. Also man verkauft ja keine Weinberge. Das ist ja, Liebe vergeht, Hektar besteht.
Das war schön. Oh, das hast du noch nie gemacht. Liebe vergeht, Hektar besteht.
Ja, also wenn du nicht musst, verkaufst du kein Land, sondern du verpachtest es dann halt an Kollegen. Die freuen sich, dass sie gute Weinberge übernehmen können, oder teilweise auch die Trauben kaufen können dann eben. Und bei Crispon bleibt eben die Fokussierung auf die Kernrebsorten. Und man hat ein paar Weinberge eben auch hier in Sektweingut. Man hat so ein bisschen das so rumgeschoben, dass es jetzt für alle passt. Und ich bin gespannt, wo die Reise hier mit dem Sektweingut noch hingeht. Ich bin großer Fan. Freue mich jetzt, dass wir die zwei Sekte zeigen können. Und
Absolut.
für euch da draußen schnell sein. Also die Folge geht heute online. Ich denke mal, Montag wird nicht mehr so viel da sein.
Montag wird nicht mehr so viel da sein, ist die Frage. Ist das die letzte in diesem Jahr? Oder nee, wir machen noch eine, ne?
Ja, ein bisschen Podcast machen wir noch.
Eine machen wir noch, glaube ich. Das wird auch noch mal spannend.
Das wird auch noch mal spannend, aber wir verraten noch nicht zu viel.
Nein, wir verraten noch nicht zu viel. Aber es wird, ja, da müssen wir gut frühstücken vorher.
Komm schon.
Ja, in diesem Sinne, ne? Das ist super spannend und ich freue mich auch auf die Zukunft und neue Produkte, nein, neue Jahrgänge.
Neue Jahrgänge, es wird sicherlich auch noch mehr Produkte geben. Also es wird sicherlich auch noch mal, ich nenne es mal so ein Prestige-Sekt geben irgendwann. Aber da, wie ich Mathieu kenne, wird er da 10, 12 Jahre warten, bis er das auf den Markt bringt. Also da müssen wir noch ein bisschen uns gedulden, würde ich sagen. Aber das ist schon mal eine gute Überbrückung. Und ja, dann hören wir uns nächste Woche wieder.
In Hamburg, sag mal, tschüss. Schön, dass ihr bis zum Ende durchgehalten habt. Es war mal wieder eine ziemlich spannende Folge vom Saufgesabbel.
Wenn ihr Bock auf mehr von uns habt, abonniert unseren Podcast, lasst eine Bewertung da oder schaut auf unseren Social-Media-Kanälen vorbei. Ihr findet uns bei Insta, Facebook und auch bei YouTube oder erlebt uns einfach live und in Farbe bei uns im Kindfels Kitchen Wein in der Hamburger Hafen City. Tschüss, bis zum nächsten Mal.